herzlich willkommen zu Nah genug, liebe ZuhörerInnen, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe und
Rudolf Lüthe.
Und wir befinden uns in der 16. Folge. Und zum heutigen Thema lässt sich zweierlei sagen. Zum einen, es ist ein Thema, was ich mir überlegt habe. Das ist es sozusagen eine banale Erkenntnis. Zum anderen ist es sozusagen jetzt für uns der 16. Schritt auf einer Reise mit diesem Podcast. Auf einer Reise, auf der wir uns befinden.
Da hat man mal rausgehauen.
Also furchtbar schlimm und konstruiert. Aber das Thema, was ich vorgeschlagen habe, ist tatsächlich einfach Reisen oder Reise und dann mit so einem geklammerten N. Und zwar, du hast mich ja auch gebeten, das mal zu erläutern, wie es dazu kam. Und dazu kann ich Folgendes sagen. Also für mich hat das zwei große Gründe gehabt, warum ich dieses Thema vorgeschlagen habe. Die sind beide, würde ich sagen, nicht streng inhaltlicher Natur vielleicht. Also das eine ist, ich habe halt mir überlegt, was ist vielleicht so ein Thema, über das wir mal reden können, was vielleicht sogar ein bisschen unverbindlicher ist.
Ja.
Wobei ich nicht weiß, ob das, das jetzt tatsächlich so der Fall ist. Und es ist ja dann auch immer spannend, was unsere jeweiligen Perspektiven daraus machen. Aber ich habe halt einfach überlegt, Reisen ist jetzt wahrscheinlich erstmal nicht kontrovers in dem Sinne. Und trotzdem hat es vielleicht auch eine leicht unterschiedliche Bedeutung für unterschiedliche Generationen oder so, aber das weiß ich gar nicht. Also das eine war so ein bisschen, dass ich überlegt habe, was wäre denn mal, also ein unverfänglicheres Thema, über das man trotzdem sich mal austauschen könnte. Und das zweite war natürlich, Reisen ist halt gerade ja auch so ein Thema. Und zwar, also sozusagen als Konsequenz der Pandemie,
ja.
Ist es ja, also wahrscheinlich noch mehr denn je vielleicht, oder also sozusagen mehr denn in der jüngeren Geschichte, Kulturgeschichte, dass der Fall war, ist so Reisen so auch als Sehnsuchtsort oder ja. Nochmal mehr zu so einer Praxis geworden, nach der man sich so sehnt, weil man sie ja weite Teile der Gesellschaft aufgeben müssen. Und
ja.
Deshalb dachte ich, ist es vielleicht irgendwie in dem Sinne auch ein schmissiges Thema. Also dass man, Also das waren die zwei Gedanken. Und dann ist es natürlich tatsächlich so, dass so ein bisschen was fällt mir dann auch ein zur Bedeutung von Reise, Reisedarstellung
ja.
in den Kulturen so und ich bin da jetzt wahrlich sozusagen nicht der Experte für Reiseliteratur oder sowas oder Heldenreise. Das sind aber Sachen, über die man sicherlich mal reden kann. Aber ich dachte, es ist trotzdem vielleicht ein ganz gutes
Thema. Ja, finde ich auch. Ich war überrascht, aber es passt in gewisser Weise, wenn ich mich deinen albernen Einführungsworten anschließen darf, auch in den Monat, nicht? Also sozusagen September ist so ein Reisemonat, vor allen Dingen für Leute in meiner Generation, in meinem Status als pensionierter Mensch, vermeidet man ja die Schulferien, nicht? Und wir wären ja eigentlich in diesem September nach Korsika geflogen, wenn das dann nicht wegen der Pandemie problematisch geworden wäre. Also ja, Reisen ist ein Thema im Augenblick, aber interessanterweise war es für mich bisher nie als theoretische Frage thematisch geworden. Also für einen Philosophen stellt sich so eine Frage immer im Sinne von, was ist denn der Sinn von Reisen? Was ist die kulturelle Funktion von Reisen?
Mhm.
Was ist die individuelle Bedeutung von Reisen? Was ist sozusagen Nutzen und Nachteil des Reisens?
Mhm.
Ich habe darüber nie nachgedacht und das finde ich erstaunlich, denn einen großen Teil meines Lebens habe ich auf Reisen verbracht.
Mhm.
Also sowohl beruflich als auch privat sind wir ja sehr viel gereist.
Ja, liebe ZuhörerInnen, und genau an dieser Stelle ist es dann passiert. Das Knistern und Knacken fing an und deshalb haben wir uns entschieden, Teile dieser Folge nochmal neu aufzunehmen. Ich schalte daher jetzt aus dem Off sozusagen in den neu aufgenommenen
Teil des Podcasts rein. Ich versuche das alles rund zu schneiden. Ich melde mich dann aber auch nochmal, wenn es wieder zurückgeht zu dem Alten. Denn wir haben gemerkt, dass doch so ein bisschen die Lebendigkeit verloren geht, wenn man so ein Thema zum zweiten Mal innerhalb von kurzer Zeit miteinander bespricht. Also, viel Spaß nun bei der Neuaufnahme und dann geht's nach circa 30 Minuten zurück zum Ursprungstext. Jetzt tatsächlich wieder aufnehmen müssen. Die Folge, die wir schon auch kurz online gestellt hatten, ersetzen werden, also zumindest die Audiospur, einfach weil die leider, wie das manchmal so ist, auf einer Reise, in weiten Strecken zumindest geknackt hat. Und ich kann mir das nicht erklären, außer dass das damit zu tun hat, dass wir ein kaputtes Mikrofon benutzt haben. Wir hatten nämlich sozusagen das Privileg, in einem Raum zu sitzen, weil ja. Ich zu euch gereist war. Jetzt sind wir hier wieder bei Skype und müssen halt hoffen, dass diese Aufnahme funktioniert. Und damit wir diesen Podcast noch sozusagen in die Welt, in den Äther geben können, bevor du dich nämlich morgen einmal mehr auf Reisen begibst. Ne?
So ist es. Insofern passt es ganz schön, nicht?
Es passt ganz schön, denn es ist ein Tag, in dem ein Tag vor einer Reise für dich, und das ist eben das Thema. Also das Thema des Podcasts ist Reise, Reisen. Und für mich hat das, ich habe das ausgesucht aus zweierlei Gründen. Also zum einen, weil ich das persönlich spannend finde und sozusagen auch spannend finde, wie ich mich und respektive du dich auf Reisen verhältst und zu Reisen stehst, also sozusagen als persönliches Anliegen. Und zum anderen habe ich eben auch so ein bisschen überlegt, was ist ein Thema, was wir beide aus unseren fachlichen Perspektiven diskutieren können, was aber so ein bisschen vielleicht unverfänglicher, zumindest mal auf den ersten Blick zu sein scheint, als Themen, die wir schon besprochen hatten, also wie Krise, Political Correctness und so weiter. Und zu diesen fachlichen Fragen habe ich auch tatsächlich mir kleinere Sachen überlegt. Also hatte ich auch
schon wie schön.
Für die Erstaufnahme, aber habe ich jetzt auch für die Zweitaufnahme. Genau.
Als du das Thema mir angedeutet hast, da fielen mir dazu ebenfalls zweierlei ein. Mhm. Nämlich erstens, dass ich das ein originelles und wichtiges Thema finde. Im Rahmen dieser Corona-Pandemie ist ja auch das Reisen unter einem besonderen Gesichtspunkt ein Thema geworden. Nämlich unter dem Gesichtspunkt, dass das alles nicht so leicht ist, wie es das vor der Pandemie gewesen ist. Also insofern reden Leute jetzt unter pragmatischem Gesichtspunkt sicher sehr viel über das Reisen und ob man Reisen antreten sollte oder nicht antreten sollte. Und wir haben ja vor 3 Wochen eine Korsika-Reise abgesagt oder beziehungsweise verschoben in das nächste Jahr. Das Zweite, was mir dazu einfiel, ist, ich bin viel gereist, beruflich und auch privat, und habe mich dennoch damit nie theoretisch beschäftigt. Mhm. Wenn man mich fragen würde, und das tust du ja implizit, was denkst du als Philosoph über das Reisen und den Sinn des Reisens, müsste ich sagen, Martin, lass mich mal nachdenken. Mhm. Das habe ich nun getan und insofern kann ich das eine oder andere dazu sagen. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, Reisen unterbricht den Alltag. Nicht? Also man gewinnt eine Auszeit aus der Routine. Mhm. Und das hat sicher auch wieder um 2 Aspekte. Heute scheint es alles mit 2 Aspekten zu funktionieren. Nämlich einerseits, man gewinnt neues Land sozusagen. Eine Erneuerung, wenngleich eine momentane Erneuerung findet statt. Gleichzeitig aber, man verliert eine gewisse Geläufigkeit des Handelns, mhm. weil man in einen anderen Kontext eintritt. Also sowohl eine inspirierende als auch eine belastende Seite, würde ich sagen, hat das Reisen immer. Also das wäre mein erster Beitrag.
Ja, okay, ja, das leuchtet mir auch ein. Also ich finde auch, dass sich Reise irgendwie zu Routine verhält, ne? Also in diesem, also zumindest auch in diesem Sinne, wie es meistens benutzt wird und ich glaube, wie wir es hier auch meistens jetzt benutzen werden, wenn es jetzt zum Beispiel um Urlaubsreisen geht, ne?
Ja,
Also
daran denke ich jetzt.
um touristische Reisen. Da denke ich, ist genau das ein Effekt, dass man eben mit Routinen, den Routinen des Alltags bricht, ne? Das glaube ich auch. Und damit stellt die Reise immer die Möglichkeit der Abwechslung vom Alltag sozusagen bereit. Und aber klar, und damit ist sie dann auch immer sozusagen Chance und Herausforderung auch zugleich. Denn man muss sich dann eben an neue Orte, teilweise neue Sprachen, neue Gepflogenheiten und so anpassen. Und man hat ja meistens auch selber einfach im Urlaub eine andere Routine, ne? Also viele Menschen haben ja im Alltag auch gewisse Zwänge, zum Beispiel früh aufstehen, zur Arbeit gehen und so weiter. Das hat man ja dann im Urlaub nicht. Und da muss man dann auch sozusagen die Zeit anders füllen. Also eigentlich könnte man auch sagen, man versucht dann vielleicht teilweise zumindest auch auf Reisen dann wieder neue Routinen oder andere Routinen zu etablieren. Und
Ja.
dann gibt's natürlich noch den Sonderfall, nämlich die Leute, für die Reisen selbst eine Routine des Alltags ist, sozusagen, also für Geschäftsreisende. Ich meine, die
Ah
waren
ja.
jetzt während Corona zum Beispiel auch betroffen, aber solche Leute, für die gehört natürlich Reisen eigentlich auch zur Routine. Und
Das
dann,
stimmt.
das ist dann auch sozusagen ein spannender Sonderfall. Wie ist das dann für die, wenn die dann auch wieder reisen, um sich von den Reisen des Alltags zu erholen, zum Beispiel?
Ja, also kann ich auch was zu beitragen. Gestern war ich in diesem Sinne auf Reisen, indem ich von Aachen nach Koblenz und zurückgereist bin, um dort eine Disputation durchzuführen. Ja, und viele meiner Kolleginnen und Kollegen wohnen ja auch nicht an ihrem Universitätsort und pendeln, so heißt das ja, zwischen ihrem Wohnort und ihrem Arbeitsort, also in ihrer Universität. Das ist wieder eine andere Art des Reisens. Da hast du recht, das gehört dann zum Alltag, ist aber auch sozusagen mit ähnlichen Komplikationen verbunden. Nämlich natürlich, wenn man dort arbeitet, wo man auch wohnt, bleiben einem bestimmte Risiken und Beschwerlichkeiten erspart. Also insofern haben wir aber gleichzeitig verliert man auch die Chancen, Interessantes zu erleben auf dem Weg von der Wohnung zur Arbeit. Aber ich würde jetzt sozusagen als meinen persönlichen Start in diese Reisedebatte mit dir sozusagen einen deiner Urgroßväter zitieren, nämlich einen meiner Großväter, nämlich den Vater meiner Mutter, der auf dem Plattenland in der Nähe von Heimsberg am Niederrhein nicht nur aufgewachsen ist, sondern wahrscheinlich sein ganzes Leben verbracht hat in diesem kleinen Ort. Und der bezüglich Reisen folgendes Urteil gefällt hat mal: Ach, Reisen fände völlig überflüssig. Denn man hätte es zu Hause so schön. Man hat seine gewohnten großen Räume, alles so eingerichtet, wie man es sich wünscht. Und warum sollte man sich dann irgendwo hinsetzen, wo man sich gar nicht auskennt und wo man dazu noch auf einem engen Hotelzimmer sitzt und dann kann es einem auch noch passieren, dass es regnet und dann muss man auch noch in dem Hotelzimmer bleiben. Während wenn es zu Hause regnet, ist es nicht so schlimm, da hat man ja das ganze Haus zur Verfügung. Also der konnte nur gar keinen Sinn im Reisen sehen. Und deshalb meine ich, wäre unsere erste Frage mal, oder ja, die erste Frage an uns wäre, was gewinnt man eigentlich für das Reisen? Ja gut, man gewinnt diese Auszeit vom Alltag, aber das ist ja gewissermaßen negativ bestimmt. Das ganze Berge von Reiseliteratur gibt, und ich meine jetzt nicht Reiseratgeber, sondern Reiseberichte, und zwar seit Jahrhunderten, kann man da vielleicht schon etwas vermuten, nämlich, dass das Reisen auch gesehen wird als Erweiterung des Horizonts und als eine Art Wissensquelle. Wir lernen mehr über Kulturen und über Menschen, wenn wir mal den gewohnten, die gewohnte Sozialumgebung verlassen. Und das wäre für mich jetzt, also auch unter philosophischem Gesichtspunkt, der erste interessante Gesichtspunkt oder erste interessante Aspekt des Reisens, nämlich, was habe ich selber gelernt durch das Reisen? Mhm. Und inwiefern hat Reisen mich sozusagen auf diesem Sektor bereichert? Nicht einfach, habe mich mal belebt, sondern habe ich sozusagen auch etwas an Erkenntnis gewonnen. Das wäre mal interessant. Also ich werde dazu was sagen, aber erstmal bist du wieder dran.
Ja, ich glaube, dass genau das ist natürlich dieses, also es gibt ja dieses Bonmot oder diese Idee, dass eben Reisen bildet. Und da würde ich dir komplett beipflichten, ne? Reisen bildet im doppelten Sinne, nämlich zum einen natürlich, dass man dann halt gewisse Sachen lernt, also einfach vor Ort, ne? Also mein Beispiel im letzten Podcast, also in der Erstaufnahme war ein alter Familienstreit jetzt nicht, aber als wir mal in Chicago waren, da war der damalige Sears Tower ja das höchste Gebäude der Welt, und sowas lernt man dann eben einfach. Zum Beispiel ich damals als Kind habe das dort natürlich dann erst gelernt, dass dieses Gebäude dort steht, beziehungsweise im Kontext oder im Zuge dieser Reise erfahren. Wir sind da nicht hoch, weil es war bewölkt und es gab also einen riesen Eklat, und das habe ich euch bis heute nicht verziehen. aber also das ist sozusagen der eine Aspekt dieser Idee von Reisebild, und das ist natürlich nicht nur das, sondern auch, was essen Leute dort und so weiter und so fort. Und ich glaube, das andere, was man eben damit meint, ist eben, dass Reisen einen auch weiterbildet in dem Sinne, dass man so eine andere Perspektive auf das Selbst entwickelt, ne, auf die eigene Identität und sozusagen auch die eigene, von mir aus, lokale und so alltägliche Beschaffenheit, ne? Also dass man eben eigene Gepflogenheiten kultiviert, die man im Alltag zum Beispiel, die man dann auf Reisen nicht so ohne weiteres kultivieren kann. Ne? Und in dem Sinne natürlich dann so eine Art gezwungen kritische Perspektive auf den eigenen Alltag und die Routine entwickelt, aber auch sozusagen auf einfach so, ja, die größeren sozusagen lebensgestalterischen Themen. Und in dem Sinne, glaube ich, in der Konfrontation mit uns selbst und unseren Gewohnheiten bildet halt Reisen auch. Also nicht nur im Sinne von einer Allgemeinbildung, die sich einfach einprägsamer ist, als wenn man vor Ort ist, als wenn man aus Büchern lernt, wo die höchsten Gebäude stehen oder so, oder die längsten Mauern oder die tiefsten Wasserfälle, sondern dass man sich das vor Ort dann eben merken kann, aber auch in dem Sinne, dass es uns eben weiterbringt, als Person uns zu verstehen und uns auch zu hinterfragen.
Ja, das stimmt. Also mir fällt jetzt gerade zu diesem zweiten Teil dessen, was du gesagt hast, ein Zitat ein, das ich vor kurzem im Zusammenhang mit den Zeitreisen gelesen habe. Lese das mal vor. Wer reist, schafft eine Distanz zu seinem Alltag und erhält dadurch neue Perspektiven auf sich selbst und seine Möglichkeiten. Nun würde ich sagen, das ist ein Punkt, der mich arg ins Nachdenken gebracht hat. Ich will aber zunächst das Positive dazu sagen. Es gibt ja Reisen, die sich ausdrücklich als Bildungsreisen verstehen. Nämlich man fährt zum Beispiel nach Griechenland und guckt sich die Orte der klassischen griechischen Kultur an. Oder man reist, was wir auch schon gemacht haben, zu den ägyptischen Pyramiden oder ähnlichen Kulturgütern, oder man reist mal in ein ausgesprochen sozusagen urwaldähnlichen Bereich, um mal Natur anders zu erleben, was nicht gerade zu meinen großen Freunden gehört, wie du weißt. Aber immerhin, ja, ist das alles erweitert irgendwie das Wissen. Und insofern gibt es vielleicht eine Bildungsreise in diesem engeren Sinne, nämlich Wissenserweiterung, aber auch die in dem Sinne, wie du das gerade beschrieben hast, nämlich Man lernt seine eigenen Grundüberzeugungen, seine Vorurteile, seine Gewohnheiten gewissermaßen zu relativieren, indem man erlebt, anderswo, bei anderen Leuten ist das alles anders. Und in dem Zitat, das ich ja gesagt habe, gerade vorgelesen habe, steht, dass ja, man erreicht eine neue Perspektive auf sich selber und auf seine Möglichkeiten. Und wenn ich das jetzt ernst nehme, muss ich mich mal fragen, was haben mir denn meine vielen Reisen, berufliche ebenso wie private, also touristische Reisen, in diesem Sinne gebracht? Und da gerate ich ins Grübeln. Ich weiß nicht, ob ich sagen könnte, in einem anderen als sozusagen Bildungssinne, Bildung im Sinne von Wissenserweiterungssinne, hätten die vielen Reisen mich verändert. Das weiß ich nicht. Würdest du sagen, dass das Reisen dich verändert hat?
Ja, ich glaube, also das ist für mich vielleicht auch ein guter Moment, um die Frage so auf der fachtheoretischen Ebene auch mal anzugehen, so ein bisschen. Denn ich glaube da, du hast ja auch die Reiseliteratur angesprochen und als Teil sozusagen der Erzähltheorie gibt es ja ganz zentral verankert, also sozusagen im Epos, die Idee der Heldenreise. Und da ist ja im Prinzip...
Alle meine Reisen waren Heldenreisen.
Ja, genau.
So wie ich immer meine Ängste überwinden musste.
Genau, ja, dazu kann ich dann auch noch was sagen, zu den eigenen. Also darauf will ich auch noch kommen. Aber, also das ist genau das, also das, wenn man sich zum Beispiel natürlich die Odyssee als sozusagen einen der Geburtstexte oder Ursprungstexte in der westlichen kanonisierten Literatur anguckt, der besteht ja eben aus dieser Odyssee, eben aus dieser Reise und die Reise ist dann sozusagen selber metaphorisch sozusagen für das Leben oder zumindest ein Lebensabschnitt und der Held kann nur durch die Reise, also durch die Reisen, Heldenreise zu einem Helden werden. Und das ist natürlich sozusagen in der Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, auch jetzt heute in Film und Fernsehen zum Beispiel immer angelegt. Also dass Figuren jetzt nicht immer im Wortsinn vielleicht auf Reisen gehen, aber dann doch immer sozusagen figurativ, ne, auf Reise geschickt werden. Das fängt dann damit an, dass eben genau ein Bruch mit der Routine irgendwie passiert und dann meistens eine Form von Auseinandersetzungen, also in der ursprünglichen Heldenreise oft mit so einer übernatürlicher oder göttlicher Gewalt und einem Schicksal, einer Fügung. Dann gibt es eine Krise, dann gibt es auch sozusagen einen Tiefpunkt, teilweise gibt es dann sozusagen den Tod oder einem zumindest so einen formativen Moment, einen reformativen Moment, teilweise verbunden dann sozusagen mit Momenten, in denen die Figur dann auch Abbitte leisten muss, Büße tun muss, sich vielleicht opfern muss, sich oder andere opfern muss. Und das sieht man schon. Und dann sozusagen rückkehrt als geläuterte, als veränderte Figur, eben als Held zurückkehrt in die Welt oder in eine neue Welt tritt, ne? Durch den Helden veränderte Welt. Und das ist sozusagen quasi zirkulär, also und deshalb kann man, glaube ich, auch sehen, inwiefern sich sozusagen die Reise oder Reisen immer als Metapher schon anbietet für ein Leben oder Leben, ne? Also die Lebensreise und so. Und ich glaube schon, diese Veränderung des Alltags, der kleine Bruch mit der Routine, der auf Reisen stattfindet, der hat mich schon geprägt. Und zwar, also sowohl im beruflichen Sinne, also sowohl wenn ich beruflich gereist bin, als auch wenn ich privat reise. Einfach weil, weil es, glaube ich, für mich schon immer Reisen, also und zum Beispiel auch Flugreisen speziell, das habe ich ja auch schon an anderer Stelle mal gesagt, weil ja die Angst da bei mir so mit reinkommt, verändert immer so doch nachhaltig die Perspektive auf meinen Alltag sonst. Und ich glaube, in dem Sinne Haben die Reisen mich schon auch immer gebildet?
Ah
Und
ja.
irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde. Es gibt ja dann immer diese extremen Formulierungen. Die Reisen haben mich zu dem gemacht, der ich bin. Aber wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, was ich unterrichte und warum ich das unterrichte, ne, ich bin ja Amerikanist, Nordamerikanist, ne, und ich meine, in unserer Familie, die ersten großen, richtig großen Reisen waren eben transatlantische Reisen in die Vereinigten Staaten. Und also insofern glaube ich, ist es jetzt für meinen Lebensweg zum Beispiel auch nicht zu hoch, hochgegriffen zu sagen, diese Reisen haben mich geprägt. Ne? Und
Ja, das leuchtet mir ein, das leuchtet mir ein. Klar, hätte ich sofort dran denken können. Ne? Also man könnte ja sagen, wahrscheinlich wärest du ohne diese Reisen in die Vereinigten Staaten nicht so ohne weiteres auf die Idee gekommen, Amerikanistik zu studieren. Nicht? Ja, leuchtet mir ein. Das kann ich über mich und die Philosophie nicht sagen. Insbesondere deshalb, weil die ich ja dorthin, wo die Philosophie ihren Ursprung hat, nämlich in Griechenland, also erst, also die europäische Philosophie, erst sehr spät zum ersten Mal gereist bin. Ja, leuchtet mir ein, dass man gewissermaßen sozusagen ein Thema finden kann, ein Lebensthema finden kann auf Reisen. Das würde ich jetzt bezüglich meiner eigenen Entwicklung nicht sagen. Ich will jetzt selbstkritisch das noch etwas verstärken und Folgendes sagen. Also mir ist jetzt aufgefallen, als ich darüber nachdachte, was ich mit dir besprechen könnte, dass die durchaus ausgedehnten Reisen, die wir insgesamt, also deine Mutter und ich und dann am Anfang auch wir vier, du und dein Bruder und wir zwei, gemacht haben, dass die doch eine gewisse Eigentümlichkeit haben, nämlich etwas scharf gesagt, in einem weiteren Sinne sind wir aus Europa gar nicht rausgekommen, wir auf anderen Kontinenten waren, aber wir waren dort überwiegend und ich vielleicht sogar ausschließlich in Weltregionen, die deutlich europäisch geprägt waren, also zum Beispiel Südafrika, nicht? Oder auch Australien, die Vereinigten Staaten ja sowieso. Am wenigsten ist das vielleicht in Hongkong gewesen, wo wir 2, 3 Tage verbracht haben auf unserer Reise nach Australien. Aber da muss ich auch sagen, und das ist jetzt das, was mich so ins Nachdenken gebracht hat, da habe ich mich auch am wenigsten wohlgefühlt. So dass ich folgenden Verdacht habe. Auch wenn ich reise, nehme ich sozusagen Europa mit. Das blockiert ein bisschen meine ja wünschenswerte oder die ja wünschenswerte Offenheit gegenüber dem Fremden und anderen, dem man dann begegnen würde. Das hat mich sehr ins Nachdenken gebracht, so dass ich den Verdacht habe, das, was in dem eben genannten Zitat angedeutet wird, man bekäme sozusagen den Eindruck von Alternativen zum eigenen Handeln, zwar auf der theoretischen Ebene auch bei mir stattfindet. Ich sehe, dass man mit Stäbchen essen kann, ja, aber weil das ist jetzt eine Metapher, dass man ganz anders leben kann, dass Sprachen zum Beispiel auch ganz anders funktionieren als die mir bekannten europäischen Sprachen. Aber dann nehme ich das sozusagen zur Kenntnis und das ist für mich keine Alternative in dem Sinne, dass ich jetzt darüber nachdenken würde, das, was ich in fremden Ländern, fremden Völkern, auch in europäischen fremden Völkern und Ländern erlebt habe, zu übernehmen. Also ich könnte jetzt nicht ein einzelnes Element nennen, das ich übernommen hätte von Begegnungen mit fremden Kulturen, seien sie europäisch oder außereuropäisch, sodass ich sagen muss, ja, in dem Sinne haben mich Reisen sicher nicht verändert, dass ich meine Gewohnheiten geändert hätte und meine Routinen. Vielleicht sogar nicht einmal in dem Sinne, dass ich meine Urteile, meine Vorurteile deutlich revidiert hätte. Und das ist, wenn es denn stimmt, für mich eine sehr nüchterne, man könnte sagen, ernüchternde Erfahrung. Dennoch hat mir Reisen mit Einschränkungen gefallen. Was man sagen könnte, für mich war das noch mehr oder weniger bisher überwiegend, auch wenn ich manchmal sozusagen beruflich unterwegs war, auch das ziemlich viel, war das doch so im Bereich Luxus angesiedelt und nicht im Bereich Selbstveränderung.
Ja, liebe ZuhörerInnen, jetzt auch trotz der Gefahr, dass Redundanzen entstehen, gehen wir zurück zum Ursprungstext. Da knackt das jetzt nochmal ganz kurz und dann wird die Tonspur aber deutlich sauberer. Viel Spaß!
Ja, und ich glaube, das ist so, also wir müssen einen Disclaimer vorne wegschicken. Also wir benutzen jetzt gerade zumindest, also Reise benutzen wir schon in diesem Sinne, also jetzt gerade touristische Reise. Ja. Also, weil es gibt ja schon, also und ich finde das ist auch immer so die Frage, also es gibt natürlich, du hast gerade gesagt, die meisten Reisen zur Erholung, das ist natürlich so ein bisschen fast eine eurozentrische Perspektive, denn es gibt natürlich ganz viele Teile der Welt, wo die Leute nicht in erster Linie aus Erholungsgründen irgendwo hinreisen, ne? Sondern
ja, aber
da,
ich
ist
auch
eben,
noch was
zu sagen, da ist ja. Aber eben auch die Frage, ist das in, also das ist von unser, so wie wir das Wort Reise benutzen, ne? Also ja. Wir haben ja dann noch das Wort Flucht oder Verdrängung oder sowas, ne, oder Vertreibung, ne? Also das sind ja also Zwangsreisen sozusagen, ja. Ne? Das wäre jetzt was anderes, aber natürlich haben wir jetzt bisher hauptsächlich über diese touristischen Reisen gesprochen, also außer jetzt bei den Heldenreisen, die ja ein bisschen anders nochmal sind, aber da würde ich auch sagen, und das ist dieses, da gibt's ja auch genau wie den Tapetenwechsel, ist ja in dem Zitat dann im Prinzip das zweite Element, dieses plakative Reisen bildet. Also
ja.
Und zwar wirklich auch, ich finde, das hört sich erstmal stumpf an, aber das ist ja in wirklich im doppelten Sinne wahr. Also einerseits ist es natürlich so, wenn man dann, was weiß ich, in einem Ort ist, wo halt das höchste Gebäude der Welt steht, dann weiß man das dann halt, ne, auch wenn man nicht drauf darf.
Ja, ne? Ja, komm. Komm, also das ist jetzt wirklich.
Also ist ja auch nicht mehr das höchste Gebäude, war ja mal so, also damals der Sears Tower, danke Eltern.
In Chicago. Er durfte das für dich rauf, weil man oben nichts sah.
Ja, gut, trotzdem. Wie gesagt, da ging es um andere Dinge, da ging es ums Grundsätzliche.
Da ging es darum, dass du angeben musst.
Ja, aber immerhin. Aber gut, wir sind nicht hoch, ist jetzt ja auch zu spät. Und naja, auf jeden Fall, also einerseits weiß man das dann, also in dem Sinne bildet das natürlich tatsächlich, aber das andere ist natürlich tatsächlich dieses, dass man damit wächst. Und ich finde, also ich habe, mein Eindruck ist ja, also bei uns in unserer Familie ist halt immer so dieser, gut, einerseits der relativ typische Zug eben sozusagen Richtung mediterrane Welt, also Frankreich, Italien, bei unserer Spanien. Familie jetzt weniger Spanien, aber vor allen Dingen hat so Frankreich und der Süden Frankreichs war ja relativ verbreitet. In Italien waren wir jetzt nur einmal, aber das ist gut, nur sind wir auch in einer Region von Deutschland, wo jetzt wiederum Frankreich sehr nah dran ist und so. Und natürlich der französischen Kultur kann man dann auch was abgewinnen und so, das Mediterrane. Und dann natürlich haben wir so ein, also ich bin ja nicht umsonst Nordamerikanist geworden, wir haben auch diese Affinität zur nordamerikanischen Kultur. Das ist halt das eine, aber ich glaube, für viele Leute ist es dann, also was so dieses das Bilden angeht, ist dann zum Beispiel das sehr bewusste, meditative, exotisierende, was so die Europäer dann oft sozusagen projizieren auf Südostasien zum Beispiel.
Ja.
Und dann halt, da hat man eine andere religiöse Kultur, da hat man eine ganz andere kulinarische Kultur und dann, das ist ja so, Reisen bildet eben auch in dem Sinne, dass man dann vielleicht lernt, nicht nur mit Messer und Gabel zu essen. Zum Beispiel in den USA ist es ja auch so, dass die eigentlich nur mit Gabel essen, also ganz oft benutzen die ja kein Messer. Aber natürlich gibt es eben Kulturen, die dann mit den Essstäbchen essen und ich glaube, in dem Sinne ist das natürlich auch so, dass man, das sind jetzt banale Beispiele und sehr sozusagen auch so archetypische, plumpe Beispiele für das, was einem da widerfährt, dass man nämlich merkt, ach, so kann man es ja auch machen. Und auch sozusagen, Spanien ist ja immer ein gutes Beispiel, was so den Tagesablauf angeht. Ne? Die Struktur des Tages ist ja da anders, weil das verschoben ist, sozusagen angepasst an sozusagen auch die Hitze und so. Ne? Und das sieht man eben, und das glaube ich, das zeigt einem ja schon, ah, so kann man es auch machen. Gleichzeitig ist es doch interessant, finde ich, weiß nicht, ob das, also ich kenne zumindest einen Haufen so Freunde von mir, so aus diesem deutschen Kontext auch, die dann wiederum sehr gerne Reiseroutinen haben, also immer mal wieder oder fast sehr oft in die gleichen Orte fahren. Zum Beispiel, ihr fliegt ja auch jetzt sehr regelmäßig nach Korsika.
Ja, aber das ist eine Alterserscheinung, ja.
Gut, das ist bei euch eine Alterserscheinung, stimmt auch, aber es gibt natürlich Leute, die das immer schon hatten, mit dem Ferienhaus in so und so, und dann fährt man halt immer dahin. Also, und ich habe, das ist jetzt überhaupt kein Urteil, sondern das ist so, ja, das ist halt nur, also eine Replik zu dem, was du gesagt hast. Und ich glaube, dass Reisen natürlich in diesem Sinne auch wirklich bildet. Also das, was dein Großvater dann gesagt hat, das ist der Heinrichs, ne?
Ja, ja,
der Heinrichs. Gott hab ihn selig so. Aber das ist natürlich, man könnte da fast von so einer Form von, ja, Feigheit auch sprechen, ne? Also sozusagen, und die Angst vor dem Brechen von Routinen und die Angst, ich glaube übrigens auch tatsächlich, die Angst vor der Konfrontation mit sich selbst, weil man ist ja viel Routine. Also man besteht ja zu vielen Teilen aus Routinen. Ne? Ja. Unser in der Welt sein ist, wie wir in der Welt sind, ist ja sozusagen ein sehr routiniertes Spiel. Und wenn man dann im Urlaub ist und muss dann mal andere Sachen machen, dann ist es ja irgendwie anders.
Ja, jetzt passiert genau das, was ich, wie soll man sagen, einerseits erhofft und andererseits befürchtet habe, dass wir bei diesem relativ, sagen wir mal, locker wirkenden Thema doch auf ganz heiße Quellen stoßen. Und das will ich jetzt auch tatsächlich tun, indem ich folgendes Bekenntnis mache. Als ich darüber nachdachte, was man sinnvollerweise in diesem Podcast sagen könnte, vielmehr bezüglich meiner eigenen Haltung zum Reisen eine Art Paradoxie ein, nämlich ja, ich habe das früher sehr gerne gemacht, allerdings, wenn ich das mal metaphorisch ausdrücken darf, doch mit angezogener Handbremse. Also schon das andere suchen, schon weit weg fliegen, aber doch nicht sozusagen zu sehr. Ja, also wenn ich sage, ja, dann konfrontiert man sich mit anderen Möglichkeiten, dann ist man neugierig darauf, welche alternativen Lebensformen und Grundhaltungen es gibt. Ja, das spielte immer bei mir eine Rolle, aber wenn ich ganz ehrlich bin, und das will ich jetzt auch sein, brauchte ich doch immer, um mich einigermaßen wohlzufühlen, eine Art Restvertrautheit. Ja? Ich habe das sehr scharf erlebt. Vor 4 Jahren, glaube ich, waren wir in den Vereinigten Staaten und sind über Hongkong da.
Nee, in Australien. Ihr seid nicht über Hongkong in die Vereinigten Staaten.
Da habe ich die Vereinigten Staaten genannt, ich meinte Australien, ja. Nach Australien geflogen, dann haben wir ein paar Tage in Hongkong verbracht. Und das war für mich die negative Bestätigung dessen, was ich gerade sagte. Das war mir zu fremd. Ja? Das war mir zu fremd. Das war einfach, das war so viel, das war so radikal anders, als ich das gewöhnt war, auch von anderen Reisen her. Und dann fragt man sich, wie kommt das? Und ich habe eine sehr einfache Antwort darauf: Wenn ich sage, wir sind viel gereist, müsste ich das einschränken auf folgende Weise. Wir sind hauptsächlich, ob zufällig oder nicht, hauptsächlich in Weltgegenden gereist, die eine stark europäische Prägung erfahren haben. Das gilt Auch natürlich für Australien, für die Vereinigten Staaten sowieso und auch für Südafrika. Ja. Nun kann man sagen, dann kommen wir dann in die Kolonialgeschichte und sowas. Wo kann man denn hinfahren, ohne dass da europäische Prägungen stattgefunden haben? Aber tatsächlich war das für mich persönlich, macht es die Sache leichter, weil man einen Rest von Vertrautheit hatte. Also wenn ich mir vorstelle, jemand hätte mich als ich 30 war, aufgefordert, meinetwegen nach Neufundland zu fliegen und damit Leuten sozusagen umzugehen, die mir völlig ganz und gar unvertraut war, hätte ich wahrscheinlich den Mut nicht aufbewahrt. Also ich will sagen, ich bin jedenfalls ein Reisender, der zwar einerseits schon ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Neuheit, ein bisschen Fremdheit sucht, aber bitte, jetzt komme ich auf eine meiner
Ja,
Lieblingsphrasen, mit dem
ganz
rechten Maß. Ja.
eine Frage, das war's. Ich glaube, das haben wir jetzt natürlich schon kommen hören
Ja,
von ganz seit.
während ich, weil, aber jetzt ein ernst, ganz ernsten Zusatz dazu. Ich würde mich auch dagegen wehren zu sagen, Fluchtbewegungen und Vertreibung und sowas könnte man unter dem großen Titel Reisen mit beschreiben. Denn Reisen, das hat für mich schon die Bedeutung, ich entschließe mich irgendwo hinzugehen aus freien Stücken. Während so Heimatverlust und Verfolgung sind zwar auch mit Bewegungen auf der Erdoberfläche verbunden, aber doch ganz anders konnotiert. Und insofern würde ich das nicht unter einem Titel verwenden. Aber es zeigt mir, und das war mir eigentlich schon länger klar, und ist mir sozusagen auch bestätigt worden durch meine Reisen, unsere Reisen, auch die Reisen der Familie früher. Ich bin doch trotz aller Liebe zu den Vereinigten Staaten von Amerika ganz und gar ein Europäer. Übrigens auch mit allem, was es an Negativem dazu zu sagen gibt, da können wir jetzt gleich auch noch ein paar hässliche Fußnoten anbringen. Ja, ich habe eine gewisse europäische Arroganz. Also ich finde das dann fast immer noch besser, wie wir das hier machen. Ja, und das ist natürlich einerseits Ausdruck dessen, dass man damit mehr vertraut ist, aber andererseits schon auch mit so einem Werturteil verbunden. Wir haben das besser überlegt. Also
Ja.
ist komisch.
Ja,
Also
also
bei mir
das
ist
Letzteres habe ich nicht. Ich glaube, es ist natürlich schon so, also je fremder einem Dinge sind, und ich finde, das ist ja, also das fängt ja dann an mit, kann man die Schrift lesen? Ist ja zum Beispiel ein wichtiger Faktor, alleine zur Orientierung. Also wie sieht es aus mit Straßenschildern? Sozusagen, wer wird die Schrift benutzt, die wir halt benutzen, die Schriftzeichen, oder sind es andere? Das macht natürlich schon was mit einem, wenn man zum Beispiel, also dann schon weiß, man kann nur die Speisekarten dort le lesen, wo dann automatisch dann auf Touristen sozusagen zugegangen wird oder so, ne? Ansonsten ist man dem ausgeliefert. Und dann, glaube ich, ist es auch so, also ich habe diese Erfahrung ja auch eher dann gemacht in so, also ich habe tatsächlich meine Erfahrungen mit Südostasien sind da tatsächlich eher so aus den Enklaven Südostasiens in der Welt, weil ich sozusagen dort in der Weltregion noch nie war. Aber es ist natürlich schon so, wenn man dann sich mal in so einer Situation befindet, also in Chinatowns in den USA kann man das auch, dass man eben Speisekarten nicht lesen kann, oder es ist es gibt dann so Buffet-ähnliche Restaurants, wo einem einfach, dass man zeigt halt auf das Essen, was man essen will, ne, in einem Restaurant, was chinesisches Essen anbietet. Und das ist dann schon anders als, sage ich mal, das China-Restaurant hier um die Ecke. Ne? Also
Das
das,
stimmt.
ne, und das ist dann auch sozusagen, da merkt man dann schon auch, also ich merke dann natürlich schon, es ist jetzt dumm zu sagen, ja, aber Streuselbrötchen schmeckt mir halt besser. Ja, Streuselbrötchen kennt man halt, seitdem man 2 ist. Und wenn man dann was sieht und denkt, Und man guckt das dann an und denkt, das müsste jetzt, aber wahrscheinlich schmeckt das süß, aber das schmeckt dann irgendwie süß und gleichzeitig nach Fisch oder so für den europäischen Geschmack, dann weiß man natürlich, dann ist man unvertraut. Also mir zeigt es dann immer eher, ich bin dann, mein Reflex dann immer zu sagen, oh mein Gott, ich bin ja schon so ignorant und natürlich auch eben, da kann man dann nicht einfach, also man kann dann nicht einfach sagen, aber das schmeckt mir jetzt genauso gut. Also da müsste man sich, also müsste ich mich selbst belügen. Es gibt wahrscheinlich Leute, die das kennen, aber ich merke da schon, ja, dein Geschmack ist natürlich jetzt über Jahre,
Deformiert, ne?
ja klar, ist natürlich über Jahre lang sozusagen an etwas gewöhnt und sozusagen auch hier, wie etwas aussieht und wie sich das dazu verhält, wie es schmeckt und so. Das ist jetzt jahrelang trainiert und gewöhnt. Und wenn das dann so sehr radikal umgekehrt wird, dann ist man natürlich erstmal verdutzt, ne? Oder auch, ist ja der Klassiker, ist ja, also wie gewürzt wird.
Ja.
Also wie scharf zum Beispiel ist die mexikanische Küche oder, ne, oder Teile der südostasiatischen Küche und so. Und wie kann man damit umgehen, wenn man halt so wie wir hauptsächlich sagen, als Kartoffeln mit Salz und Pfeffer isst. Jetzt ganz blöd gesagt, ne? Aber alles so ein bisschen, ne, und ja, Gewürze, Koriander und so weiter und so fort. Was ist, was ja dann nochmal eine andere Nummer ist. Und da merkt man natürlich eben, das ist alles. Ja, es ist natürlich viel Gewohnheit. Ich habe nicht diesen Dünkel, dass ich denke
Gut,
nie,
ja,
wir
sag ich
machen
gleich
das
was dazu.
besser oder also ne, die Europäer, also, sondern ich würde immer einfach sagen, ich kenne das besser und deshalb ist es mir vertrauter und gewöhnlicher und einfacher damit umzugehen, beziehungsweise es ist jetzt so in diesem Fall des Essens, es ist halt für mich nicht mit den gleichen Risiken verbunden. Beim Essen sind die ja relativ gering, nämlich im schlimmsten Fall wird einem, im allerschlimmsten Fall wird einem übel.
Schlecht oder zum
Da so einen
Glück, ja.
empfindlichen Magen habe ich aber nicht, sondern es ist halt immer eher so, dass ich sage, ja, ich habe mir halt was ausgesucht, das schmeckt jetzt nicht so, wie ich es gedacht habe. Meistens schmeckt es mir dann halt vielleicht auch nicht so gut, dann ist es halt mal so. Ne?
Ja, pass auf, das, was ich eben da sehr selbstkritisch gesagt habe, ergänzen um folgenden Punkt. Das, was ich so als diese eurozentrische Bewertung beschrieben habe, ist das, wie ich das persönlich erlebe. Das heißt, ich denke, es ist doch besser, es so zu machen. Damit meine ich aber nicht, es ist sozusagen objektiv besser, sondern es ist für mich als Person einfach besser. Ich will mich jetzt auch nicht mehr umgewöhnen. Ja, so in dem Sinne. Es ist nicht ein Werturteil mit objektivistischem Anspruch, sondern es ist der Ausdruck davon, dass ich die Welt ganz und gar aus meiner europäischen Prägung heraus erlebe und damit auch zufrieden bin. Ja, also ich mache selten folgenden Schritt, der eigentlich durch das Reisen ja, wie das auch in dem Zitat angesprochen wird, geleistet werden sollte, nämlich, dass meine eigenen Ursprungshaltungen in Frage gestellt werden. Also ich könnte ja zum Beispiel, wenn ich dann öfter mal nach Südostasien gereist wäre, auf die Idee kommen, eigentlich ist es viel hygienischer oder eleganter, mit Stäbchen zu essen. Also käme mir nicht in den Sinn, würde ich immer sagen, warum sollte ich das machen? Ja, ich weiß ja, dass man das kann, aber da bin ich wirklich ein bisschen borniert. Ja? Und
Aber du würdest ja zum Beispiel, und das ist ja das Interessante, weil da würde ich nämlich zum Beispiel sagen, bei mir ist es jetzt eher so, dass ich also zum Beispiel schon denke, also gewisse Essenskultur jetzt nicht wie, also mit den Stäbchen, ich kann das jetzt und da bin ich irgendwie froh drüber, weil ich es immer komisch fand, das so gar nicht zu können. Aber manches ist für mich dann auch super schwierig natürlich damit zu essen. Also wenn der Reis auseinanderfällt und nicht klebt und so, dann ist es einfach, finde ich, echt einfach Fingerfertigkeit, die ich hätte so wahrscheinlich im früheren Lebensalter mal kultivieren und üben müssen. Aber ich finde halt schon so, also vietnamesisches Essen oder Sushi oder so, ne? Da denke ich halt schon so, wie cool ist das? Und wie, ich meine, gut, dann muss man dafür nicht mehr nach Vietnam reisen. Wie cool ist das, dass man das essen kann? Und also, ich würde jetzt, das ist jetzt gar nicht besser oder schlechter, aber wie sehr ist doch diese, ergänzt das sozusagen das eigene Kulinarische. Und ich kann halt schon sehen, auch, also wie super ist denn diese
Ja,
Küche, ne?
gut.
Und da würde ich jetzt nie sagen, aber nicht kommt an Schnitzel und Kartoffel oder
Ah,
Leberkäse mit süßem Senf. Das wäre ja die Borniertheit.
ja.
Und das kann ich auch einfach nicht finden. Also ich finde wirklich einfach so, also eine richtig gut gemachte Wangtang-Suppe oder was weiß ich. Also dann denke ich mir so, holy shit, ja, da ist schon mega.
Ja, aber
Also so
nichts erreicht an Streuselbrötchen, ne?
Streuselbrötchen, Hamburger. Es gibt, also ich würde da eben sagen, so in diesem, da haben, also ich würde sagen, da gibt es in allen, für mich, ich esse ja auch gerne, aber du gibt's halt in, also da haben alle super coole Ideen gehabt, sehr unterschiedliche, ja, aber da würde ich halt niemals da sagen, aber keiner macht die Frikadelle, so und so, ne? Also
Nee,
verstehst du, was ich meine?
ja, ich verstehe das genau. Also auch da muss ich jetzt sozusagen in meiner Selbstgeißelung ein bisschen was zurücknehmen. Ich will nicht sagen, ich habe keine Freude an außereuropäischem Essen. Ich habe sowieso ist es nicht so, dass ich besonders Freude habe an typisch deutschem Essen, sondern wenn überhaupt dann an bestimmten europäischen Küchen wie französische und italienische Küche. Aber dieser Aspekt der Bereicherung, den sehe ich auch. Ne? Den sehe ich auch. Also ich esse ja auch gerne Chinesisch und auch sozusagen so nordamerikanische Küche hat für mich einen gewissen Reiz. Was ich aber entdeckt habe, als ich über unsere Reisen nachdachte, ist, dass ich die Bereicherung gerne annehme. Aber das, was hier in dem Zitat sozusagen verlangt oder angeregt wird, dass man sozusagen seine eigenen bisherigen habituellen Neigungen sozusagen in Frage stellt, das passiert mir eigentlich wenig. Also ich würde dann nicht sagen, seit ich Asien bereist habe, ist mir die europäische Küche, kommt mir die Fahrt vor. Ne? Sondern ich würde sagen, ich freue mich, dass ich jetzt außerdem auch noch asiatische Küche zu schätzen gelernt habe. Also dieser Aspekt, der hier so betont wird, nämlich das Reisen erschüttert gewissermaßen deine Routine. Und du fällst raus und dann hast du nicht nur eine Bereicherung, sondern du änderst quasi dein Leben. Du siehst Alternativen. Das ist mir beim Reisen nicht passiert. Also ich hätte, bin auch nie auf die Idee gekommen, das knüpft vielleicht auch ein bisschen an den Podcast, den wir über Heimat gemacht haben. Ich bin nie auf die Idee gekommen, auch wenn ich mich irgendwo noch so wohl gefühlt habe wie in den Vereinigten Staaten und in den letzten Jahren in Korsika, zu sagen, ja, da hätte ich doch eigentlich leben wollen. Das ist doch schade, dass ich nicht hier aufgewachsen bin. Und das meinte ich mit diesem eurozentrischen Blick, den ich wirklich habe. Nämlich, letztendlich ziehe ich mich dann doch immer darauf zurück, dass das der sozusagen der Kern meiner kulturellen Persönlichkeit ist, dass ich eben Europäer bin und das andere ergänzend und sozusagen belebend hinzunehme, aber nicht als etwas, was mich als meinem europäisch Sein in Frage stellt. Ja? Und das ist schon auch ein Element von Borniertheit. Es ist nicht diese krasse Borniertheit, die du eben karikiert hast, nämlich letztendlich ist die deutsche Küche die beste oder zumindest die europäische und die anderen, die haben das noch nicht richtig drauf. So gar nicht. Aber ich merke, dass ich sozusagen im Kern ein Europäer bin und wahrscheinlich auch bis an mein Lebensende bleibe, obwohl ich in der Welt herumgekommen bin. Nicht? Es ist interessant, dass man diese auch so regionale und kulturelle Prägungen manchmal so tief empfindet, dass das Reisen einem da auch nicht, das Reisen das nicht erschüttern kann. Und insofern ist der Podcast für mich sehr wichtig, ne? Denn du bist in der Hinsicht anders. Du bist nicht in diesem sehr streng, also aus meiner Perspektive, in diesem sehr strengen Sinne europäisch. Ja? Und vieles von dem, was du sagst, auch sozusagen diese postkolonialistische Perspektive und deine Auseinandersetzung mit dem strukturellen Rassismus und so weiter, das sind für mich Dinge, die ich kannte, die aber mich nicht berührt haben in dem gleichen Sinne wie dich. Und das ist eine Parallele zu dem, was wir jetzt hier diskutieren. Im Reisen lerne ich anderes kennen, aber es berührt und erschüttert mich nicht wirklich, weil ich doch immer sozusagen denke, ja, ich weiß ja schon, wo ich hingehöre. Ich weiß auch schon letztendlich, wie man es machen kann. Ich behaupte da nicht, man kann es nur so machen, aber für mich ist das gut, es so zu machen. Also ich bin in gewisser Weise auch ein ignoranter Reisender.
Naja, aber oder man kann es ja positiv sehen und kann ja einfach sagen, du bist halt keiner von denen, die überall hin, die sich halt zu Hause nicht wohlfühlen.
Ja, das
Das
stimmt.
kann man ja auch so drehen. Es gibt ja, glaube ich, bei vielen Leuten, ist halt so, ach, wäre ich doch immer hier wäre ich doch immer Surflehrer auf Lanzarote. Ich
Ja.
glaube, da sind ja dann andere Dinge, spielen da eine Rolle. Also ich glaube zum Beispiel, Fernweh und Reisen sind ja auch was anderes. Also
Ja.
Leute, die immer Fernweh haben oder immer Reiselust haben, die haben dann vielleicht auch, da ist dann vielleicht, gibt es auch vielleicht Probleme mit der eigenen Routine, dass die
Ja,
nämlich
ja.
tatsächlich, und ich glaube, da sind wir natürlich auch, was unsere Jobs angeht, und so in einer privilegierten Perspektive. Also Leute, die einfach auch reisen müssen, einfach auch, weil sie eine Pause brauchen, aus, was weiß ich, auch vielleicht aus einem physisch
Ja.
anstrengenden Arbeitsalltag oder so, die haben vielleicht auch eine andere Sehnsucht jetzt nach Elementen von Reisen, nämlich diesem Fortsein mal
Ja.
von zu Hause und weg aus den Routinen, als das vielleicht Leute haben, die mit ihren Routinen eigentlich so ganz gut
Ja,
klarkommen.
ja.
Also das, glaube ich, ist natürlich schon
Ist
auch
auch
ein
ein Punkt,
wichtiges
natürlich.
Element von Reisen. Also inwiefern, also man, bei Migration spricht man ja von Push- und Pull-Faktoren, ne? Also Migration entsteht dort, wenn es Verdrängungsfaktoren gibt und Anreize, irgendwo
Ah,
hinzugehen, ne? Also Push und Pull,
ja.
also Push aus den Ursprungsregionen, Pull in gewisse, ne? Also
Ja.
warum migrieren Leute irgendwo hin? Das hat dann mit den Pull-Faktoren zu tun, ne? Da gibt es dann, also in der Geografie, ne? Ich bin ja,
Ja,
ich studiere
ich weiß, begeisterter und begnadeter Geograf.
Naja, aber diese Pull-Faktoren, ne, wo geht man irgendwo hin? Aber wenn ich will damit sagen, ich glaube, bei Reisen, also Reisen, wie Leute reisen, hat viel damit zu tun, so bei uns, bei den touristischen Reisen, wie sind die Push-Faktoren?
Das
Also
stimmt.
wie sehr will man weg aus der
Ja.
Routine? Und ich glaube, die Leute, die das sehr brauchen, die entdecken dann wahrscheinlich auch immer so, oh, hier ist es
Das
aber
ist sehr
schon viel
klug, was
schöner,
du
ne?
da
Und
sagst.
ich glaube, und das ist bei mir auch nicht gegeben. Ich bin immer, ich habe auch ja meine Routine, also und habt ihr
Das
jetzt
ist
ja auch, wir
es.
sind ja umgezogen und man hat ja relativ schnell wieder neue Routinen, auch wenn man an einem anderen Ort wohnt und so. Und auch dort fühle ich mich wohl, weil ich sozusagen mich in meinem Alltagsleben sehr wohl fühle. Das heißt, diese Push-Faktoren, die sind bei mir halt nicht so
Ja,
gegeben,
das
ne?
stimmt.
Und das hat, glaube ich, tatsächlich viel mit dem beruflichen Alltag zu tun, dass das jetzt, also das ist natürlich nicht so ein Job, wo man jetzt halt, ich stehe jetzt nicht jeden Tag an irgendeinem Fließband, ne?
Ja,
So,
ist richtig.
und das, also nichts dagegen oder so, aber das macht vielleicht auch einen Unterschied, weil das ja dann auch physisch vielleicht irgendwann anstrengend ist oder dass eben die Routine monoton ist.
Oder du hast
Unsere
keinen
und
ekelhaften Chef, der dich immer
so, genau,
triezt.
ja, ne, wir haben halt, und wir haben auch, glaube ich, kein, Routine ist ja bei uns nicht unbedingt Monotonie.
Nee,
Und das
überhaupt
ist
nicht.
vielleicht auch noch was. Also
Ja,
deshalb
das
glaube ich, diese
stimmt.
Push-Faktoren für Reisen, das spielt dann auch eine Rolle, ne? Und ja, und allgemein ist es natürlich schon so, also wie gesagt, wir scherzen ja immer so über das Streuselbrötchen und so, aber mir schmeckt natürlich auch vieles Essen. Also selbst wenn es jetzt heißt, abgesehen davon, dass das Essen jetzt ja ist ja längst irgendwie globalisiert und so, gibt ja überall südostasiatisches Essen und Hamburger, dann gibt es trotzdem für mich nicht diese Push-Faktoren, so
Ja, das kann ich gut
wegzugehen. Also
verstehen. Ich finde das sehr
ich
erhellend.
kann dann auch mal Schnitzel essen und kann das auch mal eine ganze Weile tun oder so.
Nee, finde ich sehr erhellend. Also das ist etwas, wo ich jetzt viel gelernt habe gerade. Also tatsächlich würde ich sagen, das, was du mit diesem Gegensatz beschreibst, entspricht genau dem, was ich sagen wollte. Nämlich, meine Reisen haben nie den Charakter der Flucht aus der Heimat, sondern immer eher sozusagen Bereicherung dessen, was die Heimat mir schon geboten hat. Ja, und dann den sicheren Hafen habe ich dann immer noch in der Hinterhand. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ich mein ganzes Leben lang ziemlich komfortabel und in einer angenehmen Beziehung gelebt habe und meinen Beruf sehr geliebt habe, auch dann, wenn er manchmal mit dem einen oder anderen Ärger verbunden ist, wie das ja immer der Fall ist. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Man kann das vielleicht auch so sagen. Für mich jedenfalls findet das Reisen gewissermaßen im Bereich Luxus statt. Ja, ich habe nicht ein strenges Bedürfnis, aus dem Alltag auszubrechen, weil er mich belastet, sondern ich habe Lust, mal was anderes zu erleben. Ich muss nicht mich unbedingt erholen, indem ich raus bin aus meinem Arbeitszimmer, sondern es ist schön, das auch noch mal was anderes
Ja,
zu
du würdest
machen.
auch nie so einen Satz sagen, ich muss jetzt mal hier raus, was ganz anderes sehen.
Nee,
Also
nee.
das würde dir halt nie über die Lippen
Nee.
gehen, aber es gibt ja Leute, denen das so geht. Ich bin jetzt auch nicht, und ich erinnere mich, das sind so auch mit meinen stärksten Kindheitserinnerungen, sind auch immer verbunden mit dem Nachhausekommen aus Urlauben. Und
Bei
auch der
mir auch.
damit verbundenen Freude. Also wenn man dann hier so um die Ecke fuhr, und oft war das ja so, man kommt ja nach Aachen dann oft, also kann man oft aus gutem Wetter, und wir sind ja
Und
oft auch
dann hier.
gereist zu einer Zeit, wo das dann so, also Osterferienzeit war ja oft für uns die große Reise,
Ja.
und dann kommst du hier hin, dann ist hier aber noch bewölkt und so typisches Aachener
Und
Wetter, und es
regnet.
regnete und die Bramstraße war nass, aber das war immer zu Hause, und ich hatte immer dieses Gefühl von, ja, es ist auch endlich schön, wieder hier zu sein. Und
Ja.
dann eben auch verbunden mit damals dann den Tischtennisschläger schnell in die Hand nehmen und vielleicht noch in die Halle fahren, die Freunde sehen und so. Also das ist ja auch, also diese Freude war immer da. Also die Rückkehr von der Reise, und da jetzt nicht im epischen Sinne von fundamental verändert, so, sondern einfach das Froh, wieder da zu sein. Und das ist, glaube ich, auch immer ein gutes Zeichen. Und so hat sich das eigentlich bei mir, dann, so ist das immer geblieben. In
Ja,
meinem ganzen
also
Leben.
bei mir ist es auch so. Und ich hatte eine mich auch irgendwie irritierende Erfahrung gemacht, als wir 2011, die Rosa und ich, 4 Monate in den Vereinigten Staaten gelebt haben, wo du uns ja auch besucht hast für 3 Wochen. Da war die Ursula eigentlich so sehr schon zu Hause in den Vereinigten Staaten, dass sie gar kein Verlangen hatte, bald wieder zurückzugehen. Und ich habe da zum allerersten Mal wirklich in einem strengen Sinne des Wortes Heimweh gehabt. Da war ich 60 oder so war, ja, oder 63, ich weiß nicht mehr genau. 63. Und obwohl meine Frau bei mir war, nicht? Ich wollte wieder nach Hause. Obwohl wir dann zum Schluss in New York waren, was sehr aufregend war, in Weihnacht, vorweihnachtlicher Trubel, und ist ja auch eine wirklich faszinierende Stadt, aber ich war nicht mehr offen für neue Erlebnisse. Ich wollte nach Hause und habe dann gleich ein Buch gekauft, das heißt Die deutsche Seele. Ja? Also sozusagen kompensatorisch, weil ich brauchte jetzt wieder das Gefühl, ja, jetzt bin ich wieder da, wo ich hingehöre. Da gehöre ich eigentlich hin. So schön das ist und so nett die Amerikaner sind und so aufregend es ist, mal was ganz anderes zu haben. Das ist aber nicht, metaphorisch gesprochen, letztendlich meine Welt. Oder man könnte sagen, wir schließen jetzt hier an einem unserer früheren Podcasts. Was einem Reisen bedeutet, kann man nicht, glaube ich, vollständig beschreiben, ohne auch gleichzeitig zu sagen, was einem Heimat bedeutet. Und mehr habe ich dazu nicht mehr zu sagen.
Ja, ich finde das aber ein schönes
Ja.
Schlusswort, Stichwort, Schlusswort.
Schluss.
Schluss ist, wir sind wieder, wir machen ja, wir bieten Eine gute Stunde.
Ja, mehr, ja, mehr haben wir einfach nicht zu sagen. Ja,
da sind wir immer durch. Ne? Genau. Ja. Und jetzt, jetzt würde ich sagen, machen wir andere Dinge. Ich bin natürlich, ich gehe jetzt Auto waschen, wie es sich gehört, an einem Samstagvormittag.
Ja, du bist ein richtiger Spießer.
Ja, genau. Also, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.